Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir hatten gestern unsere Betrachtungen abgeschlossen mit der Behandlung des Ehekonsenses, den beide Brautleute vor dem kirchlichen Amtsträger einander austauschen. Und ich möchte jetzt fortfahren mit dem sogenannten Vollzug der Ehe, der ja nichts anderes bedeutet, als dass vollzogen wird, körperlich vollzogen wird von den Eheleuten, was sie vor dem Priester und vor Gottes Angesicht einander versprochen haben. Mit der Übereignungserklärung im Ehekonsens ist die Übereignung noch nicht tatsächlich erfolgt. Der Mensch ist ja nicht nur ein Geistwesen, sondern er hat auch einen Leib, der wesentlich zu ihm als Mensch gehört. Wer auch nur ein Brötchen kauft, wird erst Eigentümer, wenn ihm das Brötchen auch übergeben wird. So müssen auch die Eheleute erst noch leibhaftig vollziehen, was sie in der Ehe einander, Kirche einander versprochen haben. Und dieses leibhaftige Verschenken des einen an den jeweils anderen mit Leib und Seele, Kopf und Kragen, Vergangenheit und Zukunft, geschieht in der sexuellen Vereinigung beider. Der Konsens ist die Einigung, der Vollzug die reale und gleichzeitige gegenseitige Übergabe dessen, was man sich im Ehekonsens gegenseitig versprochen hat. Die sexuelle Vereinigung der Eheleute beinhaltet also die gleichzeitige, reale, totale und absolute Selbstverfügung des einen Ehegatten an den jeweils anderen. Dieser Vollzug beinhaltet eine gegenseitige Schenkung der eigenen Person an die jeweils andere. Denn die kostenlose Übergabe einer Sache ist, wenn ich das einmal so in Anführungszeichen sagen darf, zu bleibendem Eigentum, nennt man in unserer deutschen Sprache Geschenk. Die Aufgabe des Selbstbesitzes zwischen zwei Personen geschieht zwar leibhaftig, nämlich durch die Vermittlung des Leibes, sie erstreckt sich aber nicht nur auf den Leib, sondern auf alles, was zu dem jeweiligen Menschen gehört. Durch ihren Leib vermittelt sich eine Person als Geist, Leibwesen selbst an die jeweils andere geliebte Person. Sie geschieht in aller Regel aus Liebe. Sie müsste es jedenfalls. Die liebende leibseelische Ganzhingabe des einen an den anderen Ehegatten hat also Geschenkcharakter. Im Ehebett geschieht also ein gegenseitiges, liebendes Aneinanderverschenken der Ehegatten. Oh, wie himmelweit ist das alles von der Vorstellung entfernt. Der Trauschein sei ein bloßer Erlaubnisschein oder es ginge nur um bloßen Geschlechtsverkehr, gegen den auch die Kirche nichts mehr hätte. Dieser Vollzug der Ehe, nämlich die ganzheitliche leibseelische Übergabe der Ehegatten aneinander, ist für die Ehe konstitutiv. Deswegen ist auch die Ehefähigkeit nicht gegeben, wo eine Seite zu diesem Vollzug der Ehe auf Dauer nicht fähig ist, egal aus welchen Gründen. Die dauerhafte Unmöglichkeit zum Vollzug der Ehe ist also ein trennendes Ehehindernis, von dem auch nicht dispensiert werden kann. Was man aber verschenkt hat, das gehört einem dann auch nicht mehr, sondern dem, an den man verschenkt hat, nämlich dem jeweils anderen Ehegatten. Und worüber man geschenkweise verfügt hat, darüber hat man dann auch keine Verfügungsbefugnis mehr. Man kann dann also später auch nicht mehr zugunsten einer anderen Person über sie selbst verfügen, wie man bereits gegenüber seinem Ehegatten über sich verfügt hat. Denn es gibt einen ja nur einmal. Erst wenn der mit mir Beschenkte tot ist, kann ich wieder über mich selbst verfügen, denn dann erbt man sich gleichsam selbst wieder von seinem verstorbenen Ehegatten. Mit diesem Vollzug des ehelichen Ja-Wortes wird die Ehe dann auch unauflöslich. Die Ehe ist die absolut exklusive, Leib und Seele umfassende Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Was bei Geschiedenen und Wiederverheirateten passiert, ist eigentlich ein Betrug. Man verfügt nämlich mit seiner Selbstverfügung tatsächlich über fremdes Eigentum, denn man gehört sich ja gar nicht mehr selbst, sodass der vermeintlich Beschenkte auch überhaupt nicht Eigentümer werden kann. Eine Wiederverheiratung nach Scheidung noch zu Lebzeiten des geschiedenen Ehegatten ist eine einzige Lüge. Merken Sie, dass man den Glauben und die Sakramentalität der Ehe noch nicht einmal bemühen muss, um eine Scheidung und Wiederverheiratung als falsch, ja schlecht zu entlarven, weil eben verlogen. Selbstverständlich gilt das unter der Rücksicht der Sakramentalität der Ehe erst recht. Die Vereinigung der Ehegatten in Liebe ist ein Erkenntnisprinzip. Die Einigung im eigentlichen Sinne geschieht zwar nur genital, sie darf sich aber nicht nur auf den Leib und erst recht nicht bloß auf die Geschlechtsorgane beschränken, sondern muss sich ebenso auch auf die einmalige Seele des anderen erstrecken. Wir sagen, Mann und Frau seien miteinander intim. Dabei dürfte diese Intimität aber wohl nur in den allerwenigsten Fällen auch zutreffen. Denn intim heißt ja zu innerst. Doch bleiben die allermeisten bei ihrer Intimität gerade nur an der Oberfläche. Nämlich bei dem, was es auf der Welt so viel gibt, wie es eben Männer bzw. Frauen gibt. Die ganze Intimität bezieht sich dann nur auf das Massenhafte, als sei der Mensch gerade nicht ein unverwechselbares Original, sondern eine bloße Kopie in Abziehbild. Würden Sie wirklich intim, die Eheleute, dann müssten Sie bis zu der einmaligen Seele des jeweiligen Gatten durchstoßen wollen, den es nur einmal gibt und noch nie gegeben hat und auch nie wieder geben wird. Die Geschlechtsorgane eines Menschen sind Massenartikel, Kopien, bei allen Trägern desselben natürlichen Geschlechts dieselben. Nur die Seele eines Menschen ist einmalig, original, ein Unikat, eine leibhaftig gewordene, ewige Idee des Schöpfers. Erst eine solche Betrachtungsweise wird zu einer wirklichen Wertschätzung und Hochachtung eines Menschen führen und dann auch zu einer echten Liebe. Der personale Charakter der sexuellen Einigung von Mann und Frau zeigt sich gerade auch darin, dass sich beide, jedenfalls sofern sie diesen Akt auch entsprechend der Schöpfungsordnung vollziehen, einander ihr Gesicht zuwenden. Ganz im Unterschied zu den Tieren, die ja auch gar kein Gesicht haben, weil sie keinen Personencharakter haben, aber durchaus den Geschlechtsverkehr vollziehen. Es ist gewiss kein Zufall, dass die Heilige Schrift die sexuelle Einigung von Mann und Frau als Erkennen bezeichnet. Von Adam sagt die Schrift, er erkannte seine Frau Eva und sie gebar den Kain, den Abel, den Seth. Das ist höchst erstaunlich. Denn mit den Geschlechtsorganen erkennt man ja nicht, sondern mit den Augen. Mit den Augen sieht man aber auch nur die Oberfläche, aber nicht das Innere, Verborgene, das unverwechselbare und einmalige Wesen der geliebten Person, das eben nicht sofort ins Auge sticht. Nur was ich liebe, vermag ich auch in seinem innersten Wesen zu erkennen. Erst mit den Augen des Herzens, nämlich mit den Augen der Liebe, vermag ich die bloße Oberfläche zu durchdringen und vielleicht bis zur Seele des Geliebten vorzudringen. Ohne Liebe sehe ich nur die Oberfläche, erkenne aber nichts Wesentliches. Erkennen ist also keineswegs etwa dasselbe wie Sehen. Das Erkennen erstreckt sich auf die Einmaligkeit der Person. Und die Erkenntniskraft ist die Liebe, mit der ich mich auch überhaupt erst für die Person eines anderen, das heißt aber auch für seine Einmaligkeit und für seine Unverwechselbarkeit interessiere. Echte Liebe beschränkt sich nicht nur auf das Aufdecken, sondern sie will die geliebte Person in ihrer Einmaligkeit entdecken. Die wirklich liebende Vereinigung von Mann und Frau ist also deswegen ein Erkenntnisprinzip, weil zu jeder echten Liebe das wirkliche Interesse an der geliebten Person als solcher gehört und überhaupt nicht an ihrem Nutzwert. Ohne Liebe kein Interesse, ohne Interesse keine Erkenntnis. Man sieht eben nur mit dem Herzen gut. Das gilt übrigens erst recht für die Erkenntnis Gottes im allerheiligsten Sakrament. Diese Erkenntnis in der Liebe ist eine ganzheitliche Erkenntnis und deswegen auch von ganz anderer Art als eine Vernunfterkenntnis. So umfassend leibseelisch der Akt der ehelichen Begegnung seinem Wesen nach ist, so umfassend soll auch die Erkenntnis der jeweils anderen Person sein, die allerdings auch nur in der Liebe möglich ist. Nur die Liebeserkenntnis vermittelt das Unverwechselbare einer Person. Das Nichtliebende draufgucken, nur das Verwechselbare, Apersonale. Eine eheliche Begegnung, die erst gar nicht wirklich erkennen will und sich gar nicht um die Erkenntnis der Einmaligkeit der geliebten Person bemüht, ist lieblos. Ja, in einem gewissen Sinn sogar unmenschlich, brutal, tierisch, denn sie behandelt eine Person, die doch die Liebe und damit auch die Zuwendung zu ihrer ganzen Person für sich beanspruchen darf, wie einen auswechselbaren Wegwerfartikel, wie eine Kopie, derer es Milliarden gibt. Die Ehegatten dürfen sich deshalb auch niemals darauf beschränken, nur den Leib aufzudecken. Vielmehr muss es ihnen darum gehen, die Seele und den Personenkern, nämlich den jeweils anderen in seiner Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit, immer tiefer zu entdecken. Wer sich mit dem bloßen Aufdecken begnügt, bleibt bei sich selbst. Nur wer entdecken will, ist beim anderen, wie es der Liebe entspricht. Wenn der jeweils andere wirklich der Schatz des einen ist, wie man sich das ja oft so schön sagt, dann muss er diesen Schatz aber auch erst suchen und dann auch heben. Das haben Schätze doch so an sich, oder täusche ich mich da? Betrachten wir nun den Brautsegen eben im Zusammenhang noch mit der kirchlichen Eheschließung und ihrer Liturgie. An die Eheschließung aufgrund des Ehekonsenses schließt sich dann der große Brautsegen an. Dazu breitet der Priester seine Hände über beide Brautleute aus. In ihm wird für jeden der beiden Ehegatten einzeln der göttliche Beistand erfleht, den jeder für die Erfüllung seiner Sendung, nämlich als Ehemann bzw. als Ehefrau, als Vater oder Mutter und auch für die Erfüllung ihres Auftrags in Kirche und Gesellschaft braucht. Hierzu sagt das Zweite Vatikanische Konzil: Die sakramental verbundenen Eheleute stehen auf ihre Weise auch im Dienst am Gemeinwohl der ganzen Kirche. Dazu sind sie durch das Ehesakrament befähigt und beauftragt und damit auch verpflichtet. Das Konzil sagt sogar wörtlich, ich zitiere: So werden die christlichen Gatten in den Pflichten und der Würde ihres Standes durch ein eigenes Sakrament gestärkt und gleichsam geweiht. In der Kraft dieses Sakramentes erfüllen sie ihre Aufgabe in Ehe und Familie. Im Geist Christi gelangen sie mehr und mehr zu ihrer eigenen Vervollkommnung, zur gegenseitigen Heiligung und so gemeinsam zur Verherrlichung Gottes. Die Gatten müssen in ihrer Würde und Aufgabe als Vater und Mutter die Pflicht der Erziehung, vornehmlich der religiösen, die ihnen in ganz besonderer Weise zukommt, sorgfältig erfüllen. Von einem reichen geistlichen Leben soll die Familie auch anderen Familien in hochherziger Weise mitgeben. Daher soll die christliche Familie die lebendige Gegenwart des Erlösers in der Welt und die wahre Natur der Kirche allen kundmachen. Gaudium et Spes Nummer 48. Der Segen, den die Kirche auf die Brautleute herabfleht, soll zum Segen für ihre Kinder und dann auch für die ganze Kirche sowie auch zum Segen für die Welt werden. Was hängt für ein Gemeinwesen nicht alles davon ab, dass die Kinder zur Gottesfurcht, zur Gottes- und Nächstenliebe und zu Tugenden wie Demut, Bescheidenheit, Höflichkeit, Rücksichtnahme, Ehrfurcht, Hochachtung und so weiter, insbesondere auch zur Hilfsbereitschaft erzogen werden? Das geschieht aber schon in der frühesten Kindheit und schon deswegen zuerst in den eigenen vier Wänden. Es setzt aber geschützte und intakte Familien voraus. Die Schrift spricht gerade auch von den Tugenden, zu denen die Eltern ihre Kinder erziehen müssen. Die Väter sollen ihre Kinder in der Zucht und Weisung des Herrn erziehen, sagt der Epheserbrief. Hier wird ganz klar ausgesprochen, dass die Erziehung im Sinne Gottes und vor allem auf ihn hin zu erfolgen hat. Kinder sind Treugut des Herrn. Sie sind zuallererst seine Kinder, die er Gott den jeweiligen Eltern nur überlässt, damit sie ihnen den Weg zurück ins himmlische Vaterhaus zeigen. Wie richtig hatte das beispielsweise eine heilige Monika verstanden, die für die Bekehrung ihres Sohnes Augustinus geweint und geopfert hat, aber auch so viele namenlose Mütter. Ich möchte schließen mit einem wunderbaren Zeugnis eines Sohnes über seine Mutter, auf das ich vor einiger Zeit erst gestoßen bin. Da schreibt dieser Priestersohn einer Mutter: Meine Mutter ist eine gewöhnlich ungewöhnliche Frau. Sie fährt keinen Mercedes, hat aber 12 Kinder. Und zwar, das füge ich hinzu, 3 Priester und eine Ordensfrau unter diesen 12. Hätte sie das Parkett mehr geliebt als die Blagen, das ist Dialekt, also die Kinder, wäre ich die Nummer 12 nicht am Leben. Meine Mutter scheint eine unmoderne Frau zu sein. Sie kennt keinen Filmstar, aber alle Fragen des Katechismus. Sie geht nur einmal im Jahr ins Kino, aber jeden Tag in die Heilige Messe. Wenn wir uns von ihr verabschieden, gibt sie uns keinen Kuss, sondern segnet uns mit dem Kreuzzeichen. In unserer modernen Gesellschaft wird eine solche Mutter als Gebärmaschine und Heimchen am Herd diffamiert. In unserer Gesellschaft wird im großen Stil diffamiert, wenn es ihr nicht in ihre Ideologie passt. Und jede Kritik an ihr wird als Diffamierung schlecht geredet. Wir sind eben schon sehr lange dabei, uns selbst abzuschaffen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Mann und Frau verheiratet sind, dann müssen sie zusammen leben als Eheleute. Und da ist die Frage, wie sich denn die christliche Ehe, diese Einheit der Ehe auf das Alltagsleben der Partner und ihrer Familie auswirkt. Die Einheit der Ehe, die Zweieinheit von Mann und Frau. Es wurde bereits gesagt, dass der Vollzug des ehelichen Jawortes durch die schenkweise Übergabe der eigenen Person an seinen jeweiligen Ehegatten in der sexuellen Einigung von Mann und Frau eine Einheit beider auf Lebenszeit begründet. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Diese Einigung vereint das Ich und Du der Gatten in der Einheit des Wir. Dieses Wir ist nicht etwa eine neue imaginäre Person, in der sich das Ich und Du der Ehegatten aufgelöst hätte und damit ausgelöscht wäre. In dieser liebenden Einheit werden die einander liebenden Personen nicht etwa ausgelöscht, sondern sie verwirklichen sich gerade so auf authentische Weise als Abbilder Gottes, als diese ja unverfügbar geschaffen sind. Würden die Liebenden in dieser Einheit, in ihrem Personsein ausgelöscht, dann könnten sie ja überhaupt nicht mehr lieben. Und die durch ihre Liebe begründete Einheit müsste sich sofort auflösen. Vielmehr ist die sakramentale Ehe das eine ich sage einmal in Anführungszeichen, eheliche Wesen in Analogie zu dem einen göttlichen Wesen, dieser Einheit in der drei göttlichen Personen. Das eheliche eheliche Wesen der beiden in Liebe verbundenen Personen von Mann und Frau. Wie Gott ein einziges göttliches Wesen der in der Liebe geeinten drei göttlichen Personen ist, so ist die Ehe die zweipersonale liebende Einheit von Mann und Frau. Und wie die ganze Kirche und zugleich der ganze Christus die liebende Einheit von Haupt und dessen Leib sind, so die liebende Einheit der Ehe von Mann und Frau. Dabei repräsentiert der Mann Christus und seine Frau dessen mystischen Leib die Kirche. Die Frage ist nun allerdings, in welcher Weise diese Zuordnung von Mann und Frau zu dieser Einheit zu erfolgen hat. In unserer Gesellschaft heißt es ja, Männer und Frauen seien gleich. Das stimmt aber nicht. Wenn das nämlich richtig wäre, dann gäbe es ja gar keine Männer und keine Frauen. Mit der Unterscheidung von Mann und Frau wird ja gerade schon eine Verschiedenheit beider Geschlechter ausgesagt und damit auch ihre Ungleichheit. Gleich sind Mann und Frau nur insofern sie Menschen sind und deshalb auch die gleiche Würde haben. Aber das Wort Mensch ist eine Abstraktion, die es nicht gibt, weil sie von dem natürlichen Geschlecht des Menschen absieht. Den Menschen gibt es nämlich immer schon nur als Mann oder Frau, aber nie als Abstraktion. Unsere moderne gesellschaftliche Ideologie, mit der ganz natürlich unübersehbar eine politische Absicht verfolgt wird, strotzt ja nur so vor Ignoranz, ist aber trotzdem auch für sie selbst hochgefährlich. Die Zuordnung von Mann und Frau in der Einheit der Ehe. Eine bloße Partnerschaft, so haben wir schon gesagt, begründet jedenfalls keine Einheit, sondern will gerade die Selbstständigkeit und die Distanz des einen gegenüber dem anderen gewahrt wissen. Wir brauchen aber die den beiden Geschlechtern gemäße Zuordnung in der Ehe auch nicht erst zu erfinden. Die Grundgestalt der Ehe und ihre Einheit ist schon grundsätzlich und bleibend für alle Zeiten festgelegt. Sie erteilt als erstes einmal beiden Seiten eine Absage an jede Form von Selbstbehauptung. Stattdessen ist Ein- und Unterordnung in der Ehe angesagt. Einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn Christus, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. So können wir es unmittelbar nachlesen im Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 19, folgende. Dieser Text aus dem Epheserbrief ist für unsere Zeit eine ungeheure Provokation, eine Zumutung sondergleichen. Und auch viele moderne und der Welt gegenüber aufgeschlossene Verkünder hierzulande schämen sich dafür und erklären ihn dienstbeflissen und schon entschuldigend für zeitbedingt und deshalb anachronistisch, weshalb er für unsere heutige Zeit auch völlig bedeutungslos sei. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieser Text war, ist und bleibt aber für alle Zeiten aktuell und von allergrößter Bedeutung für das Gelingen der Ehe. Das hat eben damit zu tun, dass wir das Wesen von Mann und Frau und auch die ihnen gemäße Zuordnung in der Ehe nicht gestalten und sie damit auch nicht verändern oder gar überhaupt durch andere Formen der Zuordnung ersetzen können. Jedenfalls nicht, ohne damit die göttliche Schöpfungs- und Erlösungsordnung empfindlich und auch nachhaltig zu stören, und zwar immer auch zum großen Schaden der Eheleute und auch der Menschen überhaupt, schon in der Schöpfungsordnung, aber erst recht in der Erlösungs- und Gnadenordnung. Der Text aus dem Epheserbrief enthält eine frohe Botschaft, gerade auch für die Frau. Was uns mit diesen Worten aus dem Epheserbrief gesagt wird, ist ein zeitloses, authentisches Modell der Ehe. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Gleich zu Beginn heißt es schon, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Das bedeutet, beide Ehegatten stehen nicht etwa unter einem offenen Horizont, sondern unter ihrem gemeinsamen Herrn, dem ewigen Bräutigam, seiner Braut der Kirche, Jesus Christus. Seiner Herrschaft sind sie immer schon unterstellt und müssen sich ihr unterwerfen, gerade auch als Eheleute. Diese gegenseitige Unterordnung beider unter den Herrn bildet gewissermaßen den unüberschreitbaren Rahmen und auch den Notenschlüssel, nach dem die gegenseitige Unterordnung zusammenklingen und harmonieren muss. Das ist wie eine gefährliche Erinnerung, gerade auch für den Mann, der ja der Frau in dieser Einheit übergeordnet ist. Die Selbstaufgabe an den Geliebten geschieht immer schon innerhalb der Selbstaufgabe gegenüber Gott und ist eine konkret sichtbare Ausdrucksform seiner bereits bestehenden Unterordnung unter den Herrn. Hier wird nicht nur deutlich ausgesprochen, dass die Unterordnung gegenseitig ist, sondern auch, dass sie Ausdruck der Gottesfurcht beider ist. So bleibt der sich dem anderen Ehegatten Unterordnende geschützt durch die Gottesfurcht des jeweils anderen, sodass jeder sich schon aus Gottesfurcht davor hüten wird, die Unterordnung des jeweils anderen auf dessen Kosten für sich auszunutzen und dem anderen zu schaden. Der Herr schwebt gleichsam wie ein Damoklesschwert über beiden. Die Frau muss sich zwar ihrem Mann unterordnen, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Aber dieses Hauptsein des Mannes über seine Frau kann er nicht nach eigenem Belieben ausüben, sondern nur nach dem Vorbild Christi, des Bräutigams seiner Braut der Kirche. Christus ist als der Bräutigam das unveränderbare, zeitlose Maß allen Ehemannsseins. Und er lehrt, wer der Erste ist, der ist der Diener aller. Die Überordnung des Mannes über die Frau ist also kein Anspruchstitel für den Mann gegenüber der Frau, sondern genau umgekehrt, ein Verpflichtungstitel. Das Hauptsein des Mannes in der Ehe steht also immer schon unter einem bedeutenden Vorbehalt und hat selbst wohlgemerkt immer schon die Form seiner Unterordnung unter den Herrn. Ehemann ist man ja nicht einfach mit der Hochzeit, vielmehr muss das der Mann auch erst lernen vom Herrn. Und der ist gerade der Bräutigam, indem er sich für seine Braut, die Kirche, aus lauter Liebe hingibt und sich für sie kreuzigen und töten lässt. Das muss ein Pfarrer jedem Bräutigam im Brautunterricht mit einem dicken Besenstiel unbedingt ins Stammbuch schreiben. Wenn der Mann diese Lektion wirklich Intus hat und auch befolgt, dann kann sich die Frau sogar glücklich schätzen und sich ihm ganz getrost unterordnen. Dieser Text ist also allem Anschein zum Trotz, dieser Text aus dem Epheserbrief, alles andere als frauenfeindlich, sondern schützt sogar die Frauen vor allem Pascha- und Macho-Gebären ihrer Männer. Ich sage das deswegen so deutlich, weil ich aus Erfahrung weiß, wie furchtbar Frauen zu allen Zeiten in der Ehe unter ihren selbstherrlichen Göttergatten gelitten haben und noch leiden. Das sind nicht nur menschliche Tragödien, das sind auch gesellschaftliche Tragödien und auch gerade eine furchtbare Tragödie für die kirchliche Verkündigung, die dieses Thema wohl mehr oder weniger zu allen Zeiten verschämt verschwiegen hat, statt gerade mit den Männern Tacheles und ihnen ins Gewissen zu reden. Wer hier schweigt, gibt nicht nur die Frau ungeschützt der unter Umständen sogar noch religiös verbrämten und scheinbegründeten Willkür ihrer Männer preis, sondern verleugnet auch die Verkündigung göttlicher Weisheit und Liebe zu seiner Kirche, die ja gerade auch die Frau in der Ehe zu repräsentieren hat. Für die moderne Emanzipation vom christlichen Ehebild ist meines Erachtens die Verweigerung der Verkündigung der Wahrheit über die Ehe durch die Kirche in erheblichem Maße mit ursächlich. Wer also den so viel geschmähten Text aus dem Epheserbrief als Ermächtigung des Mannes zu Macho und als Degradierung der Frau zu dessen Fußmatte durch die katholische Kirche versteht, hat entweder nicht richtig gelesen oder völlig falsch verstanden. Genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Der Bräutigam Christus liebt seine Braut, die Kirche, über alle Maßen, bis zum Tod am Kreuz. Umgekehrt muss aber auch die Frau lernen, Ehefrau zu sein. Ihr Vorbild und ihre Lehrmeisterin ist die Frau, Maria. Der erste Petrusbrief ergänzt noch ein wenig die Aussage des Epheserbriefs und sieht die vorbildliche Unterordnung der Frau unter ihren Mann gerade unter der Rücksicht des ewigen Heils ihres Mannes, für das sie ja eine besondere Verantwortung trägt. Dort heißt es nämlich, ihr Frauen sollt euch euren Männern unterordnen, damit auch sie, falls sie dem Wort des Evangeliums nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit euren Frauen rücksichtsvoll sein. 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Was für alle Christen ganz allgemein gilt, das gilt für Eheleute in besonderer Weise. In Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst, wie Paulus sagt im Philipperbrief. Hinter dieser Zuordnung von Mann und Frau in der Ehe steht also eine unverfügbare göttliche, ja sogar ewige Wirklichkeit, die die beiden sinnfällig zum Ausdruck zu bringen und in dieser Welt zu bezeugen haben. Das macht ja gerade die unschätzbare Würde und Heiligkeit der Ehe aus.